Ja, schönen guten Morgen. Zwei Jünger, die nicht zu den Zwölfen gehört haben, die machen sich am Nachmittag auf von Jerusalem in eine 11 Kilometer entfernte Stadt, die heißt Emmaus. Einer von den zwei heißt Kleopas und langweilig wird es ihnen auf ihrer Wanderung nicht, denn es gibt einiges zu erzählen. Wir finden die Begebenheit im Lukas, Kapitel 24, ab Vers 13. Lukas, Kapitel 24, die sogenannte Emmaus-Jünger. Sie waren beide die letzten Tage in der Hauptstadt in Jerusalem und es war wieder einiges los, denn es wurde das Passafest gefeiert. Das Ereignis war zur damaligen Zeit bei den Juden das wichtigste Fest und die Menschen kamen aus ganz Israel in die Hauptstadt. Sie erinnern sich daran, wie sie als Sklave unter den Ägyptern schuften mussten, wie Gott Moses sandte, wie Gott ihnen geholfen hat, mit großen Taten 9 Plager geschickt hat, um den Pharao zu zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Und danach, da kam sie dann die Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, wie die Israeliten ihre Türe eingestrichen haben mit dem Blut vom jungen Schaf, wie das Passahlamm sterben musste und in dieser Nacht der Weg frei wurde für die Israeliten und die Ägypter ihre Sklaven ziehen lassen mussten, weil Gott es so wollte. Und das feiern die Juden in dem jährlichen Passafest in Jerusalem. Bei den beiden Emmaus-Jüngern geht es aber darum gar nicht. Sie sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie gar nicht merken, dass da nochmal ein Wanderer auf dem Weg nach Emmaus ist und der sich zu ihnen gesellt. Neugierig ist er auch noch, der Fremde. Jetzt fragt er in Vers 17, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Das können die beiden gar nicht glauben. Ja, bist du denn der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Die zwei erkennen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Gott selber verhindert es, denn es war Jesus, der mit ihnen unterwegs war. Und Jesus stellt schon die nächste Frage. Was ist denn geschehen in Jerusalem? Da wissen die beiden gut Bescheid, in Vers 19. Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Jesus, es war der, von dem sich die Menschen so viel erhofft hatten. Er hat Lahme gehend gemacht, Blinde sehend, Aussätzige geheilt. Er konnte über 5000 Menschen satt machen. Er hat Menschen Sünde vergeben. Jesus bringt die frohe Botschaft zum Oberzöllner Zachäus. Die Fischer, seine Jünger, sie und noch viele anderen ändern ihr Leben von Grund auf und folgen Jesus nach. Und dann geht's leider aber schnell, denn die Pharisäer und Schriftgelehrte lassen Jesus in einer Nacht- und Nebelaktion durch die Hilfe von Judas, dem Verräter, festnehmen. Er, der bevor er Jesus begegnet war, Befreiungskämpfer, Soldat war, war wie viele andere Menschen jetzt auch enttäuscht, weil Jesus kein irdisches Reich aufgebaut hat und auch nicht bereit war, die Römer mit Macht und Gewalt aus dem Land zu vertreiben. Sie konnte das nicht verstehen, dass dieser Jesus, der übers Wasser gehen konnte, es nicht fertiggebracht hat, dafür zu sorgen, dass er eigene 4 Wände hatte. Jesus warnt seine Nachfolger sogar davor in Matthäus 8, 20, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zum späteren Zeitpunkt haben die Jünger Petrus und Johannes vieles von dem verstanden, was Jesus sie gelehrt hat. Zu dem Lahmen an der Pforte im Tempel sagen sie: Silber und Gold haben wir nicht, aber das, was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und das war genau das, was die Menschen zum Zeitpunkt vom Passafest nicht verstanden hatten. Dieser Wanderprediger hat kein Haus, kein Palast, kein Silber, kein Gold. Und generell war es ja auch eine spezielle Truppe. Jesus war mit seinen Jüngern mal am Sabbat unterwegs und dann nehmen die sich einfach, als sie durch das Kornfeld laufen, Ehre, um Getreide zu essen. Die hatten also auf ihrer Missionstour nicht mal genügend zum Essen dabei. Jetzt stehen die zwei Emmaus-Jünger dem gegenüber, dem Fremden, der von all dem, was da am Passafest in Jerusalem los war, nichts mitbekommen haben will. Sie nennen Jesus den Nazarener. Und da ist schon wieder der Versuch, Jesus als Mensch zu beschreiben. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann aus Nazareth. Sie nennen Jesus in Vers 19 einen Prophet. Aber was war er denn jetzt eigentlich? Denn der Jesus, das war doch der, den haben ein paar Tempelwache im Garten Gethsemane gewaltlos gefangen genommen. Jesus konnte sich vor dem Hohen Rat nicht erfolgreich verteidigen. Die Frau vom römischen Statthalter hat zwar eine Nacht schlecht geschlafen, aber auch Jesus brachte es nicht fertig, den Römer Pilatus davon zu überzeugen, dass er nicht verurteilt werden darf. Pilatus findet keine Schuld an Jesus, die den Tod verdient hätte. Letztendlich war nur er als römischer Statthalter autorisiert, jemanden zum Tod zu verurteilen. Aber für diesen Heide spielt es keine tragende Rolle, was die Juden mit einem Prophet machen, der sich nicht mal selber helfen kann. Pilatus lässt Jesus geißeln und foltern. Er hofft auf das Volk, dass wenn die diesen leidenden Mensch sehen, es doch zu einem milderen Urteil kommt. Denn wie würde das Volk reagieren? Jesus war doch der, der jahrelang durch die Städte und Dörfer zog und Menschen geholfen hat. Die Kranke wurde gesund, die Ehebrecherin wurde nicht verstoßen. Jesus war doch die gesamte Zeit seines Wirkens auf der Erde unterwegs, um hilfsbedürftige Menschen zu helfen. Umso erstaunlicher, dass es an diesem entscheidenden Passafest ganz anders läuft. Es gab die Tradition, dass zum Festen Gefangener von den Römern freigelassen wird, um den Israeliten Gefallen zu tun. Und gerade weil Pilatus an Jesus keine Schuld finden kann, hat er sich einen Plan ausgedacht. Das Volk soll entscheiden. Sie können wählen zwischen Barnabas, dem berüchtigten Räuber, der bei einem Aufruhr in Jerusalem einen Mord begangen hat, oder zwischen diesem in den Augen des Römers harmlosen Jesus. Und Pilatus ertraut seine Ohren nicht. Aber die Rufe werden immer lauter. Kreuzige ihn und gib uns Barnabas. So ist es im ersten Moment unbegreiflich, dass der römische Statthalter letztendlich einen Widerstandskämpfer gegen Rom, den Barnabas, freilässt und einen Wunderheiler und Prediger zum grausamen Tod am Kreuz verurteilt und hinrichten lässt. Die Emmaus-Jünger können das nicht glauben. Dieser Fremde, der zum Passafest in der Hauptstadt war, soll all das nicht mitbekommen haben. Die beiden wollen vorerst all das, was da passiert ist, hinter sich lassen. Und doch sagen sie in Vers 21, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Für sie alle gab es doch diese Hoffnung, dass mit Jesus alles anders würde. Auch, dass Jesus die Macht gehabt hätte, sie von den römischen Besatzern zu befreien. Und dann gab es außerdem noch eine ganz andere Hoffnung. Denn bevor die zwei aus Jerusalem gegangen waren, da kamen einige Frauen vom Grab zurück und behaupteten, sie wären früh morgens dort gewesen, hätten den Leib Jesus nicht gesehen, aber eine Erscheinung von Engeln gehabt, die sagen, Jesus lebt. Bis zu dem Zeitpunkt hört Jesus den beiden Jünger einfach zu. Und dann sagt er zu ihnen in Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus begann bei allen Propheten und legte ihnen die Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und dazu können wir uns gern zwei Stellen anschauen. Die erste ist Psalm 16, Vers 10. Da steht, Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Bei dem Vers handelt es sich um ein Gebet von David. Es drückt seine Zuversicht im Glauben auf Gott aus. Es kann aber auch messianisch verstanden werden im Hinblick auf Jesus, der zwar gestorben ist, aber der nicht im Grab blieb, sondern wieder auferstanden ist. Und das ist ja die frohe Botschaft. Auf den Bibelvers bezieht sich auch Petrus, durch Gottes Geist inspiriert in seiner Pfingstpredigt, bei der so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und die zweite Stelle ist in Jeremia 23, Vers 5 und 6. Da gibt Jeremia von Gott folgende Prophetie weiter. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Da Jesus in der Familienstammlinie ein Nachkomme Davids war, trifft auch die Voraussage von Jeremia zu. Gott wird sich um Israel und Juda kümmern und nicht nur das, sondern um alle Menschen. Jesus war nicht nur ein guter revolutionärer Mensch, sondern Jesus hat als das einmalige Passahlamm für uns die Schuld bezahlt. Jesus tritt stellvertretend für unsere Sünden ein und tilgt sie, dass wir gerecht sein können vor Gott. Jesus nennt die Emmaus-Jünger unverständig, weil er eben nicht nur ein paar Taten vollbracht hat oder schön in Gleichnisse reden konnte, sondern weil die Propheten seit der Zeit vom Alten Testament ihn als Retter vorausgesagt hatten. Die drei sind unterwegs nach Emmaus und haben Zeit. Jesus beginnt bei Mose, legt ihnen die Schriften der Propheten aus und erklärt, wie sich das alles auf den Messias, den versprochenen Retter, bezieht. Sie nähern sich bereits dem Zielort, es wird langsam Abend, aber die zwei Jünger erkennen ihren Herrn und Meister Jesus immer noch nicht. Und jetzt machen wir einen größeren Sprung ins Alte Testament. Ganz nach vorne zum 4. Mose, Kapitel 22, Vers 1. Da gab es einen, er war Heide, und der war wachsam und erkannte recht früh, auf was es ankam. 4. Mose 22. Er war der König der Moabiter, sein Name war Balak. Er brauchte auch keine Erklärungen, um zu wissen, dass schnell etwas getan werden musste. Dieses Wüstenvolk, das da hergezogen war aus Ägypten, das war äußerst beunruhigend. Denn die meinen es ernst. Erst kürzlich hatten sie die Könige der Amoriter von Sion und Og besiegt und diese Israeliten kommen immer näher. Es graut dem ganzen Volk der Moabiter vor den Kindern Israel. In Vers 4 steht, da sprach Moab zu den Ältesten von Midian, Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst. Die Moabiter waren Nachkommen von Lot, die Midianiter waren die Nachkommen von Abraham. Und gut möglich, dass sie auch wussten, dass die Israeliten ein von Gott gesegnetes Volk waren. König Balak jedenfalls beschließt nicht, tatenlos zuzusehen, wie Israel sein Volk vernichtet, und er hat auch schon eine Idee. Er schickt seine Ältesten los und die Ältesten der Midianiter, lauter erfahrene Leute, zu Bileam, dem Wahrsager. Sie haben eine weite Strecke zurückzulegen, denn Moab grenzt ans Tote Meer im Land Kanaan und Bileam wohnt genau in der Gegenrichtung am Euphrat, der durch Syrien und den Irak fließt. Der König der Moabiter lässt dem Bileam Folgendes ausrichten in Vers 5. Sieh, es ist ein Volk aus Ägypten hergezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun, verfluche mir dieses Volk, es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Die gesamte Leute kommen zu Bileam, richten ihm die Botschaft des Königs aus. Eine Belohnung haben sie selbstverständlich auch dabei. Denn man hatte schon davon gehört, dass dieser Bileam wirksame Flüche ausgesprochen hat. Und Bileam sagt zu den Ältesten, Vers 8, bleibt hier über Nacht, ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. Tatsächlich spricht Gott, der Herr, in der Nacht zu Bileam. Er erhält ganz konkrete Anweisungen, was er tun soll. Vers 12, Gott sagt zu Bileam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Am nächsten Morgen waren die Ältesten sicher sehr gespannt zu hören, was Bileam ihnen zu sagen hat. Das Gespräch muss relativ kurz gewesen sein, denn Bileam schickt sie einfach wieder nach Hause. Auch die Informationen von den Ältesten, als sie vor ihrem König stehen, sind recht wenig, denn sie sagen zu Balak, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu ziehen. Jetzt hätte ja der König Balak an der Stelle sagen können, gut, dann war Plan A halt eben nichts, dann muss ein Plan B her. Aber er macht es anders. Er gibt sich mit der Nachricht von Bileam nicht zufrieden. Er schickt nochmal Leute los. Bedeutender und vornehmer sind sie, alles Fürsten. König Balak lässt Bileam Folgendes sagen. Lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, will ich tun. So komm und verfluche mir dieses Volk. Die Antwort von Bileam ist sehr deutlich in Vers 18. Selbst wenn Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Deswegen denkt der Bileam gar nicht daran, etwas selber zu entscheiden. Auch die Fürsten sollen über Nacht bleiben und die Antwort Gottes abwarten. In der Nacht erhält Bileam erneut Weisung von Gott. Mach dich auf, geh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Auch hier hält sich Bileam an die Vorgabe von Gott, denn gleich morgen sattelt er seinen Esel und macht sich mit den Fürsten auf den Weg zu Balak. Und als er auf dem Weg dorthin ist, wird Gott zornig auf Balak. Das könnte sein, dass Gott die wahren Motive gekannt hat, warum Bileam mit den Fürsten mitgegangen ist. Gott stellt Bileam einen Engel mit einem Schwert in den Weg. Der Esel, auf dem er reitet, sieht das und bekommt Angst. Er weicht dem Boten Gottes aus und geht vom Weg ab. Bileam sieht den Engel nicht und wird wütend auf seinen Esel. Er schlägt ihn, damit er weiterläuft. Danach tritt der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Wohl auch, weil Bileam selber auf einem Hohlweg war. Wieder sieht der Esel Gottes Boten. Das Tier drängt sich an die Wand. Dabei wird Bileams Fuß eingeklemmt. Und der wird noch wütender. So ein dummer Esel. Weil Bileam den Engel immer noch nicht sieht, schlägt er das arme Tier noch mehr. Der Engel des Herrn geht weiter. An einem engen Ort, wo es keinen Platz zum Ausweichen gab, weder zur rechten noch zur linken. Der Esel sieht das, was Bileam nicht sieht. Und weil er nicht mehr weitergehen kann, bleibt er stehen und geht auf die Knie. Jetzt ist Bileam richtig wütend. Er schlägt den Esel mit einem Stock. Umgangssprachlich betrachtet war wohl eher Bileam ein Esel. Gott lässt das Tier sprechen, so dass ein reger Dialog zwischen den beiden entsteht. Dann öffnet Gott dem Bileam die Augen, dass er den Engel mit dem gezückten Schwert sehen kann. Bileam ist gleich einsichtig. Vers 34 sagt er zu dem Engel: Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich allein wieder umkehren. Aber der Engel sagt zu Bileam: Geh mit den Männern, aber du darfst nur reden, was ich dir sagen werde. So arg weit muss Bileam gar nicht mehr gehen, denn König Balak kommt ihm entgegen. Und in Vers 37 sagt der König dann zu ihm: Warum bist du denn nicht gleich gekommen? Für wahr, ich kann dich doch etwa sehr ehren. Der König hat keine Zeit zu verlieren. Er lässt Rinder und Schafe opfern. Auf seinen Aussichtspunkten wird der Götze Baal verehrt. Und der König nimmt von den Opfertieren, gibt das Fleisch seinem Fürsten und Bileam. Als Balak den Bileam hinaufführt zu den Höhen Baals, da können sie weit hinuntersehen. Und man sieht auch den äußeren Teil des aufgeschlagenen Lagers der Israeliten. Die waren schon nahe herangezogen. Bileam beauftragt den König, 7 Altäre zu bauen, und es werden 7 Stiere und 7 Widder geopfert. Als Bileam etwas abseits ist, begegnet Gott ihm erneut. Als er zurückkommt, schauen alle Fürsten der Moabiter und ihr König ihn erwartungsvoll an. Aber er kann nur das sagen, was ihm von Gott beauftragt wurde. Bileam sagt in 4. Mose 23, Vers 8: Wie soll ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Und dann weiter: Wer kann den Staub Jakobs zählen? Bileam weiß bereits, dass die Nachkommen Jakobs sehr zahlreich sein werden, auch wenn er zu dem Zeitpunkt noch nicht erklären kann, wer das alles ist. Aber Bileam wünscht sich schon eines: Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Schon zu diesem Zeitpunkt des Alten Testaments wünscht sich ein Heide, an den Segnungen Israels teilzuhaben. König Balak ist außer sich in Vers 11. Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Obwohl Balak nur Rückschläge erlebt hat, gibt er nicht auf. Er nimmt Bileam auf den nächsten Aussichtspunkt. Wieder werden 7 Altäre gebaut, wieder werden 7 Stiere und wieder geopfert. Auch dieses Mal hat Bileam eine deutliche Botschaft von Gott. Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er das nicht tun. Was er geredet hat, sollte er das nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Gott hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Und in Vers 22 redet Bileam weiter: Gott hat Israel aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob, keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen: Was hat Gott Großes getan? König Balak nimmt in seiner Verzweiflung Bileam noch zum dritten Aussichtspunkt mit, aber auch dort weiß Bileam nichts anderes von Gott zu berichten. Bileam beginnt seine Aussage in Kapitel 24, 3. So spricht Bileam, der Mann, dessen Augen geöffnet sind. Und dann in Vers 9: Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Das sind genau die Worte, die einst Gott zu Abraham sagte, für seine Nachkommen. Und Gott benutzt Bileam jetzt dazu, diese Aussage zu wiederholen und zu bekräftigen. Gott hatte Bileams Augen geöffnet. Nicht nur, dass er das gesehen hat, was ein Esel sah, den Engel mit dem Schwert. Nein, Gott hat Bileam ganz klar die Augen geöffnet, was er mit seinem Volk vorhat. Wenn wir uns kurz an die Verheißung komplett erinnern, die Gott Abraham gab: Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 12, 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und dann geht es ja noch weiter. Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Verheißung Gottes an Abraham und seine Nachkommen hat Gott durch Bileam eindeutig nochmal bestätigen lassen. Was die Verheißung bedeutet, das wird auch bei den Emmaus-Jüngern ganz klar ersichtlich, als es dunkel wird. Wenn wir wieder zurückgehen zu Lukas 24, in Vers 29, als Jesus diesen beiden Jüngern die Schriften und Verheißungen aus dem Alten Testament erklärt hatte, waren die beiden immer noch blind dafür, dass der auferstandene Herr Jesus bereits vor ihnen stand. Jesus tut so, als ob er weiter wandern möchte. Weiterlaufen, hinein in die Dämmerung, bis es Nacht ist. Die beiden Jünger überreden den Fremden, doch bei ihnen zu bleiben, da es doch schon spät ist. Als sie am Tisch sitzen und Jesus den Segen sprach, das Brot brach und es ihnen gibt, da schenkt es Gott endlich, dass die beiden Jünger ihren Herrn und Meister erkennen. Gott gibt es, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Jetzt hatten sie sicher 1000 Fragen und waren ganz erstaunt, dass Jesus lebt. Aber Jesus geht einfach hinaus und verschwindet, noch bevor sie etwas anderes mit ihm bereden können. Gott ist der Herr über alles. Gott hat es Bileam geschenkt, dass er sich nicht hat blenden lassen von der sichtbaren Größe oder Macht der Moabiter und Medianiter. Er hat sich nicht einschüchtern lassen von der Macht ihres Königs oder der Fürsten. Bileam musste segnen, weil Gott beschlossen hatte, dass Israel nicht geflucht, sondern gesegnet wurde, weil sie unter Gottes Schutz standen. Die zwei Emmaus-Jünger hatten sicher leibhaftig vieles von ihrem Meister Jesus gesehen, wie er Kranke gesund gemacht hat, wie er vom Vater gesprochen hat, vielleicht sogar über mehrere Jahre. Aber als Jesus vor ihnen steht, das wahre Passahlamm, das letztendlich Gottes Auftrag ausgeführt hat, den Tod besiegt und durch seine Auferstehung ein für alle Mal die Macht der Sünde durchbrochen hat, da sind sie im ersten Moment blind und verstehen es nicht. Selbst als Jesus persönlich ihnen die Schriften des Alten Testaments im Dreiergespräch erklärt, begreifen sie nicht, dass der auferstandene Herr vor ihnen steht und der neue Bund der Vergebung durch Jesus begonnen hat. Sie sind im ersten Moment blind dafür, bis Gott ihnen die Augen öffnet für die wahre frohe Botschaft. Gott schenkt durch seinen Geist Erkenntnis und Verständnis. Zuallererst ist es auch Gnade, dass wir es verstehen dürfen, dass nur Jesus der Weg zum Vater ist. Paulus schreibt es in seinem Brief an die Korinther so, 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Für die Juden und für die Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben, und seinen Tod gefordert haben, war es einfach nur ein Ärgernis, dass hinterher über 500 Menschen daherkommen und sagen, sie hätten Jesus nach seinem Tod leben gesehen. Für sie ist es ein Ärgernis, dass mit dem Tod Jesu, wo doch endgültig alles vorbei sein sollte, letztendlich alles angefangen hat. Der Siegeszug, die frohe Botschaft in Jerusalem, nach Damaskus, nach Europa und dann in die ganze Welt. Genau wie Gott es Abraham versprochen hatte, in dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf der Erde. Genau das hat Gott umgesetzt mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Deswegen stehen auch wir vor der Herausforderung, uns von Gott immer wieder die Augen öffnen zu lassen für das, was richtig, wichtig ist und worauf es letztendlich ankommt. Was haben denn die ganzen Geschehnisse aus der Bibel mit meinem Alltag zu tun? Wo möchte Gott, dass ich helfe und wo nicht? Was möchte Gott von mir in meiner ganz persönlichen Situation? Gott braucht heute Menschen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. In einer Welt, wo der Ex-Präsident von Amerika zu Hause vom FBI Besuch bekommt, weil man prüfen muss, ob er sich gerade an die geltenden Gesetze hält. In einer Welt, wo der deutsche Bundeskanzler sich in der Cum-Ex-Affäre, wo es um steuerliche Bevorzugung von Banken geht, vor dem Untersuchungsausschuss an relativ wenig erinnern kann. Die Zeit ist heute nicht besser oder schlechter wie sonst. Aber sie fordert uns heraus, die Augen aufzutun und klare Linie zu fahren. Wenn du dir heute bei Netflix einen Film runterlädst, hast du in irgendeiner Komödie ständig zwei Männer drin, die Händchen halten durch die Welt laufen müssen. Die Bibel fordert uns heraus, andere nicht besserwisserisch zu verurteilen, sondern sie zeigt uns in Jesus deutlich einen Weg, der besser und richtig ist zu gehen. Die Emmaus-Jünger haben es an diesem Abend nicht mehr in ihrem Dörfchen ausgehalten. Auch die 11 Kilometer waren keine Barriere für sie. Sie sind nicht tatenlos am Vespertisch sitzen geblieben, als Jesus hinausgegangen ist, sondern sie sind auch gegangen. Eine Idee dazu: Lebe doch deinen Glauben auch aktiv in den eigenen vier Wänden mit den Menschen, die dort leben. Auch da macht es Sinn, Jesus nicht auszusperren. Wieder andere hatten die Idee, vom Donnerstag 22.09. bis Sonntag 25.09. die Lego-Tage zu machen, mit Baustellengeschichten. Super Sache. Kinder ab der 2. Klasse bis 13 Jahre einfach noch einladen, hingehen oder selber aktiv mitarbeiten. Wenn Jesus der Baumeister ist, dann wird das Werk gelingen. Und die frohe Botschaft ist das Beste und Wertvollste, was wir unseren Menschen weitersagen können. Bileam bekam das Versprechen von König Balak, dass er ihn ehren und reich beschenken kann. Gott hat Bileam die Augen geöffnet, dass der Segen Gottes mehr wert ist. Die Emmaus-Jünger haben Jesu lange Zeit vor Augen gesehen, aber die Augen wurden ihnen geöffnet an dem Abend, als der auferstandene Herr das Brot brach und ihnen gab. Lassen wir uns doch von Jesus die Augen öffnen für das, worauf es ankommt und was bleiben zählt.